Ja, meine Lieben, nun muss ich eine zweite Predigt halten und ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Wir haben eben von den letzten Blättern der Bibel gehört. Wer heute Morgen die Losung aufgeschlagen hat, der hat festgestellt, heute ist der Bibelsonntag. Und von der Bibel wollen wir auch reden. Und zwar von den letzten Blättern der Bibel, von dem wunderbaren Bild, das am Ende steht. Das Ziel Gottes, das es in einer so wunderbaren Weise hier in Offenbarung 21 gezeigt wird. Aber meine Lieben, nun machen wir eine ganz lange Reise. Ganz über alles hinweg, hinein in die ersten Blätter der Bibel. Die letzten und die ersten. Und lesen haben wir sich nun in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Denn dort am Anfang der Bibel begegnen wir diesem Abraham, den Vater des Glaubens. Und ich meine, dass wir auch heute noch einiges von ihm lernen können. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und du sollst ein Segen sein, will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und du sollst einen großen Namen haben und du sollst ein Segen sein. Ich will segne, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ich habe diese Stelle überschrieben mit Neuanfang Gottes. Wenn es aber einen Neuanfang gegeben hat, dann hat es ja schon einmal einen Anfang gegeben. Und diesen Anfang müssen wir auch betrachten, wenn wir den Neuanfang erkennen können. Der erste Anfang kennen wir und Gott schuf den Menschen ihn zum Bilde. Als ein Gegenüber, als einer, der selbstständig Entscheidungen treffen kann. Als einer, der Gott gegenüber ist und der sich entscheiden kann, ob er für oder gegen diesen Gott ist. Und meine Lieben, und dann kommen 11 Kapitel. 11 Kapitel, ich würde sagen, die Enttäuschung Gottes über den Menschen. Was für ein Kapitel. Fängt an mit Adam und Eva. Wir kennen diese Geschichte. Er hat ihnen das Paradies geschenkt. Alles, was nur möglich war, nur mit einer Einschränkung. Nicht zu essen von den Früchten des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Meine Lieben, im Verhältnis zu dem, was Gott den Menschen geschenkt hat, war das eine Winzigkeit. Kaum zu bedenken, aber die Menschen sagen, ja, warum hat er uns was verboten? Warum hat er das gemacht? Und die andere Seite, der Diabolos hier im Bild der Schlange, greift er sofort auf, kommt zu Eva und sagt, sollte Gott gesagt haben? Ja, sollte Gott gesagt haben? Und ja, wir haben, was wir, meine Lieben, immer auch bis zum heutigen Tag haben. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit des Vertrauens. Des Vertrauens, dass der erste Mensch wusste, wenn Gott hier ein Gebot gegeben hat, dann hat er es gemacht, um mir zu helfen. Er hat es gemacht, um mir etwas zu geben oder zu bewahren. Aber war das Vertrauen da? Das Vertrauen, mein Leben, das war die Grundlage und ist bis zum heutigen Tag die Grundlage des Verhältnisses Gottes zu den Menschen. Vertrauen oder Misstrauen? Ja? Das ist die Frage. Und wir wissen, das Misstrauen hat gesiegt und das Paradies war verloren. Weil das ist genau heute noch so. Wenn wir in unserem Zusammenleben mit Menschen das Vertrauen beiseite schieben und dem Misstrauen Raum geben, dann geht das Paradies verloren. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Das Vertrauen ist die entscheidende Frage in unserem Leben. Die haben das Paradies verloren. Meine Lieben, nun mache ich wieder einen ganz großen Bogen zur Offenbarung 21. Und siehe, das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Das neue Jerusalem kommt von Himmel und Gott wohnt bei den Menschen. Versteht ihr? Das ist das Ende. Der Anfang war eine Enttäuschung. Der Anfang war, dass die Menschen glaubten, sie könnten diesen Gott beiseite schieben. Aber das Ende, meine Lieben, das Ende ist Offenbarung 21. Das Ende ist dieses wunderbare Bild von der neuen Situation, von dem neuen Jerusalem. Meine Lieben, und das geht ja weiter. In der Geschichte von Kain und Abel, da geht es darum, dass der Mensch in Form von Kain glaubte, mit Gewalt Vorteil für sich erringen zu können. Und meine Lieben, ich frage, was hat sich da geändert? Ja, was hat sich denn geändert? Schauen wir doch hinein jeden Tag. Ja? Wenn wir hineinschauen in die zerstörten Häuser im Nahen Osten, jeden Tag neu, da kriegt man doch zu viel. Und wenn ich höre, meine Lieben, dass in den letzten Tagen, dass Deutschland für 25 Milliarden Kriegsmaterial verkauft hat. 25 Milliarden Kriegsmaterial. Und Herr Gabriel hat gesagt, ja, das war nur an Völker, die keinen Krieg haben. Ja, was glaubt er denn? Glaubt er denn, die nehmen das Kriegsmaterial in den Hinterhof und lassen es verrosten? So viel Dummheit auf einem Fleck. Stehen wir? Aber auch am Anfang waren dann viel Tränen und viel Leid und Schmerz. Adam und Eva, als sie ihren toten Sohn begraben mussten, da sind Tränen geflossen. Und da war viel Leid und Schmerz. Und wenn wir in unsere Geschichte hineinschauen, wie viel Leid und Schmerz, wie viel Tränen sind geflossen. Flüsse von Tränen sind geflossen. Aber nun sehen wir dieses wunderbare Bild. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kein Leid wird mehr sein und kein Schmerz wird mehr sein. Ach, lohnt es sich nicht da, diesem Gott zu vertrauen und auf diesen Gott zu bauen, wenn wir dieses wunderbare Bild erkennen und sehen? Und dann kommt ein ganz schlimmer Satz in der Bibel. Das ist meist auch der schlimmste Satz. Und es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Und wir verstehen das. Was hat der Mensch aus den Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat, gemacht? Gewalt, Schmerz, Leid, Tränen, Misstrauen. Und es kommt die Sintflut. Die Sintflut, in der Gott die Menschen großteils vernichtet. Wir wissen, schon da erkennen wir etwas von der Barmherzigkeit Gottes. Einer hat Gott vertraut. Einer hat sein Schiff gebaut auf dem Trockenen. Und Gott hat ihm geholfen und hat ihn durch diese Sintflut hindurchgebracht. Aber auch am Ende haben wir ein wunderbares Bild. Da regnet es noch, aber die Wolken gehen weg, die Sonne scheint und sie scheint durch diesen Regen hindurch, im Wasser scheint ein wunderbarer Regenbogen. Und Gott sagt, mit diesem Regenbogen sage ich, dass ich die Menschen nicht mehr vernichten will. Ich hätte einen Satz hinzugefügt. Das machen Sie doch selber. Denn schon dahinter kommt gleich die Geschichte mit dem Turmbau zu Babel. Aber ich möchte noch mal hineingehen in das Wasser des Todes, die Sintflut. Es war ein Wasser des Todes, wie wir das ja auch heute, wenn wir große Überschwemmungen haben, ja sehen. Es gibt auch ein Wasser des Todes. Aber hier in unserer Jahreslosung, hier in diesem Bild des neuen Jerusalems, sagt Gott uns, und ich will euch lebendiges Wasser geben. Kein Todwasser, lebendiges Wasser. Und ihr kriegt das umsonst. Nur eines braucht ihr, das Vertrauen auf diesen Gott. Das Vertrauen auf diesen Jesus Christus, der gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber meine Lieben, ich denke, wir verstehen, dass Gott genug hatte. Und dass er gesagt hat, ich musste einen neuen Anfang machen. So hat das keinen Sinn. Ich will zwar die Menschen nicht mehr vernichten, wie gesagt, machen sie selber. Ja? Ihr Leben kaputt machen, das können sie selber wunderbar. Ich will einen neuen Anfang machen. Und er hat aus den Millionen von Menschen, die damals schon lebten, einen Mann herausgesucht. Einen Mann. Und deshalb hat mir der Film so gut gefallen. Ja? Ein Mann hat den Mut gehabt, sich hinzustellen und nun neu anzufangen. Eine neue Idee in das Leben hineinzubringen. Ein Mann. Es war ein Mann, meine Lieben, der in Ur in Chaldea in sicheren Verhältnissen lebte. In einem Vaterhaus, wo es nicht besser hätte sein können. Alles war okay. Da war kein Grund rauszugehen. Da war kein Grund fortzugehen. Da war nur ein Grund. Und Gott sprach, Abraham, geh heraus aus deinem Vaterhaus, aus deiner Freundschaft und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Mich hat überrascht, dass an sich die Freundschaft vor dem Vaterhaus stand. Aber das Vaterhaus zu verlassen, ist für einen jungen Menschen eigentlich ja normal. Aber die Freundschaft? Was mögen denn seine Freunde gesagt haben? Was? Gott hat mit dir geredet? Hast du doch geträumt? Gibt's doch gar nicht. Ja, aber was hat er denn gesagt? Du sollst in ein Land gehen, dass ich dir zeigen werde, der sagt dir nicht mal, wo du hin sollst. Und da machst du mir, du bist ja verrückt. Verstehen Sie? Und wir erleben eines, meine Lieben, und dieser Abraham geht. Dieser Abraham geht und, meine Lieben, es war ungeheuer viel, was Gott von ihm verlangt hat. Aber er musste den, versteht ihr? Er wollte doch aus diesem Abraham ein Volk bauen, in dem er seinen Sohn hineinschicken konnte. Da brauchte er jemanden, der ihm vertraute, der auf ihn baute. Auch Abraham hatte seine Schwierigkeiten damit. Aber grundsätzlich hat er vertraut. Und dieses Vertrauen war die Grundlage, dass man ihn heute nun den Vater des Glaubens nennt. Verstehen wir? Gott hat keinen Zwang ausgeübt. Aber wenn Abraham zu Hause geblieben wäre, was er hätte machen können, gar keine Frage. Wie wir auch an sich sagen können, Gott, wir kommen ohne aus. Nicht? Wunderbar. Du, alles okay. Geh ins Supermarkt und kauf mir alles. Nicht? So weit brauche ich noch Gott. Verstehen wir? dieser Abraham ging hinaus. Wäre er zu Hause geblieben, dann würde heute kein Mensch mehr von ihm reden. Er wäre Otto Normalverbraucher geworden. Einer von vielen. Und so wurde er der Vater des Glaubens. Ich kann mich noch erinnern, ich habe diese Predigt einmal gehalten. Da hatte ich einige Konfirmanden vor mir. Und da habe ich diese Konfirmanden gefragt, hört mal, was wollt ihr eigentlich aus eurem Leben machen? Wollt ihr Otto Normalverbraucher werden? Ganz gewöhnlich, nichts. Oder wollt ihr aus eurem Leben etwas machen? Etwas machen, das bleibt? Etwas machen, das sich lohnt? Ja. Steht ihr? Und diese Frage haben wir auch. Diese Frage geht auch an uns. Und ich denke, diese Frage in irgendeiner Form ruft uns auch Gott alle. Er ruft uns in bestimmte Aufgaben. Er ruft uns zu bestimmten Diensten. Er ruft uns, da und dort eben Gottes Liebe weiterzugeben. Wir sind alle gerufen auf verschiedene Art und Weise. Aber wir sind alle gerufen. Und verstehen Sie, wir als Einzelne, und keiner kommt mir, meine Lieben, keiner kommt mir und sagt, auf mich kommt es nicht an. In einem Graffiti stand, ich sehe den Schritt von Millionen Menschen, die sagen, auf mich kommt es nicht an. Da müssen wir raus. Da müssen wir raus. Wir dürfen nicht in diese Schlange hineinkommen, dass wir sagen, auf mich kommt es doch nicht an. Ob ich in dieser Gemeinde was mitmache oder ob ich es mitmache, ob ich mal im Bett bleibe am Sonntag oder nicht, was soll es denn bleiben, das Theater kommt doch nicht drauf an. Oh, ein großer Irrtum. Verstehen wir? Es kommt auf dich an. Das ist das, was uns diese Geschichte sagen will. Und ich will enden mit einer Geschichte, die Wilhelm Busch, der Pfarrer Wilhelm Busch, einmal Studenten, denen er ein neues Testament geschenkt hat, erzählt hat. Und er hat gesehen, wie die Gesichter immer länger wurden mit dem Neuen Testament. Was sollen wir denn mit dem Neuen Testament? Und er hat ihnen die Geschichte von einem Tiroler Bauern erzählt, das ihm irgendwo in Österreich gezeigt wurde. Im 18. Jahrhundert war das Bibellesen in Österreich in Landen streng verboten. Schwerste Strafen hatte jeder zu erwarten, bei dem man dieses gefährliche Buch fand. Hier die Geschichte dieses Buches. Die Tiroler Bauern ließen sich das Bibellesen nicht verbieten und kamen heimlich zusammen. Sie wurden aber verraten und überrascht. Gebannt hörten die jungen Männer zu und dann, fragte einer, ja, dann hat man die Bauern, und es waren Bauern mit großen Gehöften, keine kleine Bäuerlein, vor die Wahl gestellt, entweder die Bibel aufzugeben, zu schwören, nicht mehr in der Bibel zu lesen, oder alles zurückzulassen und in die Verbannung zu gehen. Und sie gingen in die Verbannung. Und in unseren Seitentälern haben wir noch die Heuhütten der Tiroler Bauern. Das heißt, auch in unsere Gegend sind sie gekommen. Versteht ihr? Wilhelm Busch hat erlebt, wie es mit der Fassung der jungen Leute zu Ende war. Was ist das? Das gibt es doch gar nicht. Das ist überspannt. Das ist doch religiöser Wahnsinn. Das hat, ja. Und als er etwas Ruhe hatte, sagte er, waren die wirklich so verrückt? Denk mal nach. Diese Bauern sagten sich, wenn wir die Bibel nicht mehr haben, dann können wir nicht mehr wissen, was gut und böse ist. Dann können wir nicht mehr wissen, wie der Weg zu Gott geht. Dann sind wir jedem Verführer ausgeliefert. Dann sind wir wie Leute, die einem fremden, unbekannten Land ihre Landkarte verloren haben. Wenn wir die Bibel aufgeben, dann erfahren wir die frohe Botschaft Gottes von unserer Errettung nicht mehr. dann werden uns die Menschen ihre selbst erfundenen Botschaften aufdrängen. Dann haben wir keine Richtschnur der Wahrheit und keine Wegleitung mehr. Hatten Sie nicht recht? Meine Lieben, diese Tiroler Bauern kannten Offenbarung 21. Sie wussten, was Gott als Vollendung ihnen schenken wird. Sie wussten, dass das viel mehr war als alles, was sie haben konnten. Aber ein tolles Ding ist es doch, nicht? Und, meine Lieben, auch wir haben die Frage zu beantworten. Hatten Sie nicht recht? Diese Frage heute am Bibelsonntag. Hatten Sie nicht recht, dass wir die Bibel brauchen? Dass wir diese Wegleitung für unseren Weg brauchen? Dass wir dieses Wort Gottes nötig haben in unserem Leben? Hatten Sie nicht recht? Amen.